Herzlich willkommen zum Shopify Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und ich freue mich sehr, heute mit Lena Jüngst von AirUp zu sprechen in unserem Podcast, in dem wir euch immer wieder interessante Menschen hinter erfolgreichen Shopify Shops und Marken vorstellen. AirUp habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr im Internet unterwegs seid, seid ihr sicherlich schon auf die Werbung gestoßen. Ein Ring, bei dem keine Kalorien drinstecken, trotzdem aber Geschmack in Wasser landet. Wie das genau funktioniert, erklärt uns Lena ausführlich heute im Podcast und sie nimmt uns mit auf eine spannende Reise, wie das junge Unternehmen zu einem unfassbar erfolgreichen Startup geworden ist. Viel Spaß damit hier bei uns im Shopify Podcast.
Ja, hi, ich bin die Lena. Ich bin Mitgründerin und Miterfinderin von AirUp. Und AirUp ist eine Trinkflasche, die Wasser nur über Duft aromatisiert, hat den Vorteil, dass man keine Zucker, Zusatzstoffe und sonstigen Schmarren quasi zu sich nimmt und trotzdem in den Genuss von Geschmack kommt.
Ja, das müssen wir noch ein bisschen genauer erklären. AirUp, man kann sich das vorstellen wie eine ganz normale Trinkflasche. Ich habe sie gerade auch hier neben mir, danke, ihr habt mir schon mal eine zugeschickt. Und oben ist so ein kleiner, also an diesem Saugstöpsel ist so ein kleiner weißer Ring, der bei mir jetzt gerade nach Holunder riecht. Erklär mal genauer, wie funktioniert das? Warum schmeckt es auf einmal doch, obwohl nur Wasser drin ist?
Ja, gerne. Saugstöpsel ist übrigens ein sehr schönes Wort, das habe ich so auch noch nicht gehört. Also, das ganze System basiert eigentlich auf einem wissenschaftlichen Phänomen, das sich retronasales Riechen nennt. Das hört sich sehr komplex an, ist aber eigentlich recht einfach zu verstehen, heißt übersetzt nur, dass wir einen großen Teil unserer Geschmackswahrnehmung über die Nase wahrnehmen. Also 80% unseres Geschmacks entsteht in der Nase. Nur 20% werden über die Zunge definiert.
Ist auch faszinierend, oder? Da macht man sich im Alltag auch so keine Gedanken drüber.
Nee, überhaupt nicht. Ist natürlich jetzt vielleicht wieder ein relevanteres Thema seit Corona, weil bei vielen Leuten der Geruchssinn ausgesetzt hat und damit irgendwie die Geschmackswahrnehmung extrem drunter gelitten hat. Aber ja, abgesehen davon macht man sich eigentlich keine Gedanken drüber.
Man merkt manchmal, wenn man arg erkältet ist oder Schnupfen hat, gell? Dass dann alles irgendwie so langweilig schmeckt.
Ja. Genau, es schmeckt alles langweilig und auch sehr interessant. Also die Geschmacksrichtungen, die du quasi über die Zunge wahrnehmen kannst, sind nur die Grundgeschmacksrichtungen. Also süß, sauer, salzig, bitter und herzhaft kannst du über die Zunge wahrnehmen oder unterscheiden. Alles andere passiert wirklich in der Nase. Also das heißt, wenn du jetzt eine Olive isst und dir die Nase zuhältst, wirst du zunächst nur salzig und vielleicht bitter schmecken. Und wirst es vielleicht auch gar nicht von einem anderen Lebensmittel, das ein ähnliches, also ähnliche Grundgeschmacksrichtungen hat, unterscheiden können. Erst dann, wenn du die Nase öffnest und quasi der Duft quasi ins Spiel kommt, dann entfaltet sich das gesamte Aroma. Und retronasales Riechen bedeutet eigentlich nur, dass du quasi diesen Duft nicht durch die Nase einatmest, sondern eigentlich durch die Nase ausatmest. Das heißt also, wenn man etwas isst, dann werden, oder wenn man kaut, wenn man trinkt, dann werden Aromen freigesetzt, die durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren steigen, dort als Geschmack wahrgenommen werden und dann ausgeatmet werden.
Faszinierend.
Ja, sehr. und es ist etwas, was man auch noch gar nicht so lange weiß, also dass genau diese Richtung des Riechens so ausschlaggebend ist. Und das haben wir uns eben zunutze gemacht für dieses Produkt. Das heißt, wenn man aus unserer Flasche trinkt, dann saugt man Wasser und Luft an. Und diese Luft wird durch diesen weißen Ring, den du gerade vorher beschrieben hast, durchgesogen. Dort ist so ein kleines Schwämmchen mit natürlichem Aroma. Das heißt, die Luft reichert sich mit dem Aroma an und gelangt dann mit dem Wasser in den Mund. Von dort steigt dann eben der Duft durch den Rachenraum auf, zu den Riechrezeptoren, wird als Geschmack wahrgenommen und einfach ausgeatmet. Das heißt, alles, was man trinkt, ist wirklich nur das reine Wasser.
Ja, und man hat aber trotzdem das Gefühl, da ist ein Schuss Limone oder ein bisschen Holundersirup oder irgendwas drin, aber ohne den Zucker, ohne dass da wirklich was drin ist.
Genau.
Wie seid ihr denn darauf gekommen? Also du hast ja schon gesagt, das kommt so ein bisschen aus der Forschung, dass man das noch gar nicht so lange weiß. Hast du irgendwie oder hast du und deine Kollegen irgendwie in dem Bereich geforscht und seid dann darum auf das Produkt gekommen oder seid ihr von einer anderen Richtung, von der Produktidee auf dieses Phänomen gestoßen?
Ja, es ist schwer zu sagen, aus der einen oder aus der anderen Richtung. Ich kann, also was ich sagen kann, ich habe auf jeden Fall keinen wissenschaftlichen Hintergrund und Tim und ich, wir haben beide dieses Produkt in unserer Produktdesign-Bachelorarbeit entwickelt. Und der Antrieb war eigentlich, also wir kamen aus einer ganz anderen Richtung. Wir fanden, wir haben so ein paar neurowissenschaftliche Vorträge gehört und fanden super spannend, wie unsere Sinneswahrnehmungen zusammenhängen. Also das heißt, irgendwie da haben wir uns ein bisschen reingelesen einer von den Forschern hat dann erzählt, wie man aber auch Sinneswahrnehmungen beeinflussen kann. Und wir haben uns gedacht, das ist super interessant, vielleicht kann man da mit einem Produkt einem ansetzen und Sinneswahrnehmungen verändern für einen guten Zweck sozusagen. Und dann sind wir über viel Überlegen und Diskutieren dann auf das ganze Thema moderne Ernährung gekommen. Und ich meine, da muss ich wahrscheinlich nicht viel drüber erzählen, aber da gibt es ja auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Also mittlerweile ist ja so ziemlich überall Zucker drinnen. Und wir als Menschen können uns da sehr schwer gegen wehren, weil wir evolutionsbedingt Geschmack gut finden, vor allem süßen Geschmack. Und da haben wir uns gedacht, wenn man aber diesen Geschmack suggerieren könnte, ohne dass man diese ganzen Zusatzstoffe braucht, das wäre ja eigentlich cool. Und dann haben wir eben über das retronasale Riechen gelesen und hatten dann die erste Idee und haben dann ganz super simple Prototypen gebaut mit irgendwie einem Raumbedufter, einem Strohhalm, den wir da reingesteckt haben. Ich stelle
mir gerade vor, wie so ein Duftbäumchen über deiner Nase schwebt.
Ja, so ungefähr. Und haben dann ausprobiert, ob es funktioniert. Mhm. Und siehe da, es hat funktioniert. Und dann, hatten wir den ersten funktionalen Prototypen mit einer Bachelorarbeit.
Ja, cool. Aber dann ist die Antwort ja so ein bisschen, dass ihr aus beiden Richtungen quasi euch da getroffen habt. Also ihr wart schon quasi auf der Schiene, wir wollen ein Produkt designen. Das war quasi schon gegeben, aber dann kam die Inspiration eben auch durch diese neurowissenschaftlichen Geschichten. Genau, interessant. Aber ihr wart so auf dem, du warst schon so auf diesem Trip, okay, ich will jetzt ein neues Produkt entwickeln, aber in welche Richtung oder was es sein wird, ist noch relativ offen gewesen dann zu dem Zeitpunkt?
Ja, genau. Das ist natürlich immer so das Schöne und Schwere gleichzeitig, wenn du ein kreatives Studio, also wenn du eine Bachelorarbeit schreibst in einem kreativen Studiengang, dann hast du eigentlich, also gibt dir keiner ein Thema vor. Das kannst du dann selber überlegen. Und ich ist eigentlich auch ganz interessant. Wir hatten unsere Bachelorarbeit war 3 Monate lang. Und ich glaube, in den ersten 1,5 Monaten haben wir nur ein Thema gesucht. Mhm. Und dann in den letzten 6 Wochen haben wir dann eigentlich von, ich sag mal, einem initialen Gedanken bis hin zu diesem finalen Prototyp gebraucht.
Wie ging es denn dann weiter? Also als ihr dann den Prototypen hattet und gemerkt habt, okay, das funktioniert, da muss ja trotzdem dann der nächste Schritt erfolgen. So, ja, ist das wirklich ein Markt? Ist das jetzt irgendwie nur ein witziges Gimmick, wie man es früher im Ypsilon genannt hat? Oder wie ging es da weiter? War euch schon klar, dass ihr da so einen Millionenseller in der Hand habt?
Nee, auf keinen Fall. Also Tim und ich, wir fanden die Idee nett. Wir hatten dann auch, wir haben natürlich die Idee auch anderen Leuten gezeigt. Die waren alle begeistert und kamen auf jeden Fall gut an. Und wir dachten uns, ja, ganz nett. Aber eigentlich hatten wir beide schon Pläne für die Monate nach unserem Bachelor. Der Tim wollte weiter studieren. Ich habe dann ein Praktikum erstmal noch gemacht bei Philips in Amsterdam. Hätte da auch weiterarbeiten können und irgendwie kam eigentlich dann erst der Gedanke auf, da nochmal mehr Zeit zu investieren oder zu probieren, da was draus zu machen, auf als ein alter Bekannter von mir, der Fabi, auf mich zukam und von dieser Idee über meine Schwestern gehört hat. Und der hat Lebensmitteltechnologie und Ernährungswissenschaften studiert, der ist auch gelernter Koch, also der ist der Foodie quasi bei uns aus der Gruppe und ja, war total begeistert und hat gesagt, hey, ich finde die Idee super cool, ich könnte die Aromen weiter in meiner Masterarbeit entwickeln. Und ich meine, bei uns, das war ja alles sehr hypothesenbasiert, aber nicht wissenschaftlich belegt. Und dann haben wir gesagt, ja klar, mach mal. Und er hat dann rausgefunden, dass diese Aromen auch in großer Masse quasi produzierbar sind, dass die Hypothese auch stimmt, dass da kein Stoffübergang zwischen dem Duft und dem Wasser stattfindet. sodass er irgendwie eine Konsequenz auf den Körper hätte. Ja, und dann haben wir uns für ein Gründerstipendium beworben und haben dafür einen Businessplan gebraucht. Und nachdem wir alle nicht die Finanzer waren und alle nicht die Zahlenliebhaber waren, haben wir dann noch einen alten Freund von mir aus der Schule gefragt, der Janis, ob er Lust hätte. Und der war dann sofort Feuer und Flamme. Und dann haben wir dieses Exist-Gründerstipendium bekommen. Das ist ja so eine Finanzierung über ein Jahr, wo wir dann erstmal Vollzeit dran arbeiten konnten. Und ja, und somit ging es irgendwie los, sag ich mal.
War das auch mit Geld verbunden? Also dieses Stipendium habt ihr dann auch gleich erstmal ein bisschen Finanzen gehabt, damit ihr erstmal was machen konntet, oder?
Genau, also dieses, was man bekommt in diesem Stipendium, ist ein monatliches Gehalt. Und ich glaube, das ist auch für uns die sinnvollste also das war das Beste, um mal loszulegen, weil ich glaube, das größte Problem ist ja am Anfang, dass du irgendwie nicht genug Zeit reinstecken kannst, weil du halt irgendwo noch
nebenher jobben musst.
Genau, nebenher jobben musst. Und so konnten wir dann Vollzeit dran arbeiten. Und ich meine, ganz viele fragen mich immer, oder vor allem am Anfang haben gefragt, ja, aber das macht doch nicht Vollzeit, oder? Das ist ja nur eine Flasche. Aber wie viel ja, also es klingt jetzt sehr, sehr abwertend, aber ich glaube, es ist, was Leute sagen wollten, es ist kein Riesenprodukt, es ist so wahnsinnig komplex, es kann noch gar nicht so lange dauern. Aber wie viel Zeit da reinfließt, also allein in die Produktentwicklung natürlich, aber auch dieses Ganze drumherum, du musst dann ein Unternehmen gründen, du musst, weiß ich nicht, du musst dir Gedanken machen über Steuern, über, weiß ich nicht, Buchhaltung, rechtliche Themen und so weiter und so fort. Und das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Also genau, deswegen war das Stipendium sehr sinnvoll.
Absolut, absolut. Damit man diese Freiräume eben auch hat, sich zu finden und dann einen Auftritt auch zu planen. Ich meine, ihr musstet ja dann auch irgendwann aus dieser Produktidee ja auch erstmal ein finales Produkt dann machen. War das dann schon relativ schnell? Also vom Prototypen jetzt hin zu eurem Stipendium, ab wann war dann die erste fertige Trinkflasche mit den Pots wirklich beim Kunden? Wie lange hat das dann noch gedauert?
Ja, das ist eine gute Frage, weil auch da unterschätzt man extrem, wie lange die Entwicklung von Details braucht. Also um den finalen Prototypen zu entwickeln, musst du eigentlich vor allem in Werkzeugen denken. Also wir haben ja unser Produkt ist aus Kunststoff. Das heißt, dafür brauchst du Werkzeuge, die gegossen werden müssen, die extrem teuer sind. Und umso komplexer sie sind, desto teurer werden sie. Das heißt, du musst versuchen, dieses Produkt so niederkomplex wie möglich zu halten und auf der anderen Seite natürlich so funktional wie möglich gestalten. Und dann willst du natürlich auch, dass das alles am Schluss relativ günstig ist, damit man irgendwie auch nur die Chance hat, auf den Markt zu kommen. Von dem her war das eine längere Geschichte. Wir haben dann 2 Jahre, würde ich sagen, glaube ich, gebraucht von diesem finalen oder ursprünglichen Prototypen, den wir in der Bachelorarbeit entwickelt haben, bis zum Markteintritt.
Aber klingt auch erstmal durchaus realistisch. Also wie du schon gesagt hast, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, bis dann wirklich alles da ist, die Produktion läuft. Habt ihr es denn selber produzieren wollen? Habt ihr einen Partner gefunden, der euch diese Flaschen, diese Ringe, diese Pots, diesen Gummiaufsatz oben alles komplett herstellt? Sind es aus verschiedenen Produktionsstätten? Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, das ist auch, ich glaube, am Anfang waren wir wahnsinnig naiv, dachten uns so, okay, wir hatten eine gewisse Vorstellung davon, was wir produzieren wollten, und dann haben wir einfach mal gegoogelt.
Was? Klar, wie sonst?
Ja, wie sonst? Ja, irgendwie nach Fabriken, die Produkte in dieser Art herstellen, und da kommst du zu keinem Ende. Also, gibst es ein und da kommen erstens keine Ergebnisse raus und zweitens weißt du auch nicht, wie du diese unterschiedlichen Fabriken bewertest, welche gute Rezensionen haben, welche schlechte Rezensionen haben. Dann hatten wir das, ich sag mal, die Komplexität, auch dass unser System wie so ja noch nie existiert hat. Also wir hatten das ja, ist auch sehr ungewöhnlich. Also wir haben wirklich ein World's First kreiert, was, ich sag mal, wenn man aus der Produktdesign-Schiene kommt, weiß, wie selten das passiert, weil im seltensten Fall hast du eine Idee, die tatsächlich noch keiner davor so umgesetzt hat. Es war ein Wahnsinnsvorteil und gleichzeitig eine Wahnsinnsherausforderung, weil du natürlich nie einen Vergleich hattest. Also wir konnten uns jetzt nicht irgendwie Wettbewerber angucken und schauen, wie machen die es denn, sondern wir mussten überall uns irgendwie, ich sag mal, erst so eine Basis schaffen und ja, uns durchtelefonieren, mit unterschiedlichen Leuten sprechen. Und am Schluss hatten wir dann, war die Lösung, dass wir uns Investoren reingeholt haben, die in dem Bereich extrem erfahren waren. Also wir hatten dann eine Seed-Finanzierungsrunde mit Frank Thelen, mit Ralf Dümmel und Christoph Miller. Und Ralf Dümmel und seine Firma, die haben eine unglaubliche Anzahl an Hardware-Produkten in ihrem Portfolio und dementsprechend sehr viel Erfahrung. Und mit deren Hilfe haben wir dann eigentlich, ich sag mal, dieses finale Produkt ja, zu Ende entwickelt und haben auch über deren Kontakte unsere, ich sag mal, finalen Fabriken dann gefunden, die das Produkt produzieren.
Ja. Wart ihr in der Höhle oder seid ihr direkt auf die zugegangen?
Die sind direkt auf uns zugekommen, lustigerweise. Also wir waren nicht in Höhle der Löwen, auch wenn das fälschlicherweise in ein paar Artikeln steht. Ich weiß noch nicht.
Durch die Namen halt einfach, oder?
Ja, genau. Ich glaube, viele nehmen es einfach an, weil die Kombination auch der Investoren natürlich darauf rückschließen lässt. Aber
Ich habe gestern einen Artikel gelesen, da war die Überschrift Air Up, das Thelen-Dümmel-Startup, das nie in der Höhle der Löwen war.
Ah, okay. Nee, also tatsächlich war es so, dass wir bei einem Startup-Event waren, wo der Investmentmanager von Frank Thelen da, also der war dort und hat sich Startups angeguckt und hat unser Produkt, unser Prototypen damals probiert, der noch komplett anders aussah und war begeistert von der Idee und hat gesagt, hey, ich würde mal meinen Kollegen das Produkt vorstellen und dann kommt er mal vorbei.
Ja.
Und so war das dann auch. Und dann sind wir mit Frank in Kontakt gekommen, haben festgestellt, also der war auch begeistert und seine Kollegen waren auch begeistert. Und dann haben wir uns überlegt, wer wäre denn noch sinnvoll in dieser Finanzierungsrunde. Und wir wollten eben auch Experten im Bereich Produkt on Board haben. Das war Herr Freigeist, sie waren keine Produktexperten, sondern eher, ich sag mal, Marketing-Experten. Und dann haben sie gesagt, hey, Ralf Dümmel wäre doch noch eine Option. Den könnte ich mal anrufen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Den hatten wir ja auch hier im Podcast, dass er da Feuer und Flamme gleich war. Ja. Das bringt ja dann auch total viel, dann eben so eine Expertise. Wen muss man denn überhaupt fragen, um jetzt so eine spezielle Vorrichtung irgendwie zu konstruieren, zu machen? Wo platziert man das am besten? Also da habt ihr euch dann ja auf jeden Fall gleich die richtigen Partner gesucht. Ging es dann daraufhin sofort irgendwie in großen Schritten weiter? Hat das dann irgendwie euer komplettes Unternehmen erstmal umgeschmissen? Wart ihr dann auf einmal ganz anders aufgestellt? Was hat das so mit euch dann gemacht? Oder war das eher total motivierend?
Ja, natürlich. Motivierend und einschüchternd gleichzeitig. Weil die ja eine sehr konkrete Vorstellung schon mitgebracht haben, über welche Stückzahlen wir reden und welcher Launch-Zeitpunkt sinnvoll wäre. Und damit war, ich sag mal, die Variablen, die wir hatten, auf einmal gesetzt. Das heißt, wir wussten, in welcher Zeit wir unser Produkt fertigstellen müssen, um es rechtzeitig produzieren zu können, um es dann rechtzeitig auf den Markt bringen zu können, sodass es sinnvoll war. Weil wir wollten im Sommer launchen. Das macht mal bei einer Trinkflasche natürlich Sinn. Und wir haben dann eben, oder beziehungsweise wussten dann, dass wir eine Stückzahl von 80.000 Starter-Stats im ersten Schritt produzieren müssen, sozusagen, damit es sich finanziell lohnt. Und das war für uns eine Wahnsinnsnummer. Also, ich meine, muss ich auch vorstellen, wir sind alle frisch aus der Uni gekommen, sozusagen, haben alle nur so ein bisschen Berufserfahrung gehabt. Ich habe dann das Produktdesign gemacht in 2 Wochen und saß da jeden Abend bis 12 Uhr nachts und habe mir gedacht, fuck, wenn ich jetzt einen Fehler einbauen, damit der 80.000 Mal
produziert. Oh Gott, ja. Kein Druck, kein Druck.
Genau. No pressure, no pressure. Genau, also das war die Herausforderung. Aber dann wurde es vom Erfolg gekrönt, was auch niemand gedacht hätte. Weil, wie gesagt, auch hier keiner wusste, wie dieses Produkt auf den Markt ankommen wird. Und wir haben dann diese 80.000 Startsets in den ersten 6 Wochen verkauft.
Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Habt ihr auch gedacht, dass das ein bisschen länger dauert?
Natürlich. Also ich meine, wir hatten keine konkrete Vorstellung, wussten überhaupt nicht, ob was auf uns zukommt. Aber dass es so schnell gehen wird, hätten wir nie gedacht.
Ja. Erfolg hat euch recht gegeben. Ja. Wann war das? Welches Jahr? Von welchem Jahr reden wir da gerade? Wann habt ihr gelauncht?
Mitte 2019.
Seid ihr direkt bei Shopify gelandet? War das dann Dümmels Idee zum Beispiel oder war das bei euch irgendwie gleich klar? Habt ihr vorher andere Sachen probiert? Wie war da die eure Evolution?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten, es war nicht Dümmels Idee. Die hatten, also sowohl Frank als auch Ralf haben eine große Expertise im Retail-Bereich. Also die haben vor allem uns geholfen, unser Produkt offline zu platzieren. Und das war auch am Anfang eine große Hoffnung, wenn wir in den Handel kommen, dann haben wir große Chancen, weil dann natürlich haben wir eine große Sichtbarkeit und die Pots, also an sich das Geschäftsmodell Razor, Razor Blade, also man kauft einmal, legt die Flasche und dann die Pots nach. Da war auf jeden Fall der Gedanke da, naja, wenn man im Supermarkt platziert ist, dann laufen die Leute auch immer an den Nachkaufprodukten sozusagen vorbei und die Chance erhöht sich, dass sie es langfristig nutzen.
Ja.
Ja,
ich wollte nur fragen, habt ihr das dann trotzdem so gemacht und parallel oder ist es jetzt ein reines Online-Produkt geworden?
Ja, also am Anfang hatten wir auf jeden Fall, ich sag mal, den Fokus schon auf diesem ganzen auf dem Handel, auf dem Offline-Handel, weil es auch einfach so aufwendig war. Also es hat uns wahnsinnig viel Zeit gekostet, es kostet wahnsinnig viel Ressourcen, weil nicht alle Ketten natürlich zentral verwaltet werden. Das heißt zum Beispiel bei einem Edeka, da musst du erstmal musst du es erstmal in das Listing schaffen, aber da musst du ja eigentlich jeden einzelnen Händler sozusagen überzeugen, dass du in seinem Supermarkt stehen darfst, sozusagen. Und damit ist ja trotzdem noch nicht das Marketing geschehen, sage ich mal. Du musst ja trotzdem, wir hatten ein erklärungsbedürftiges Produkt, also ein Supermarkt ist mittlerweile ja auch gefüllt mit diversen Produkten und die Leute wissen im Normalfall schon auch sehr genau, was sie einkaufen wollen und so, dass diese Spontankäufe passieren, ist nicht so wahrscheinlich. Das heißt, wir haben irgendwann festgestellt, aus ganz verschiedenen Gründen, dass diese Offline-First-Strategie nicht wirklich ressourcengerecht ist. Das heißt, wir haben dann unseren Fokus auf unseren Webshop gerichtet und haben eigentlich eine Strategie aufgebaut, die auf 3 Säulen basiert. Also erstens dem Webshop, dann als 2. Säule den größten Marktplatz im Land, im Normalfall ist es Amazon. Und dann die 3. Säule ist der Offline-Handel. Allerdings haben wir da gesagt, wir machen nur noch langfristige, wir gehen nur noch langfristige Kooperationen ein. Und der Webshop ist mittlerweile, also nach wie vor, unser Fokusthema. Weil wir festgestellt haben, dass natürlich unser großer Vorteil auch ist, dass wir als Produkt, als Getränk trotzdem ein Produkt sind, das gut verschickt werden kann.
Auf den ersten Blick schaut man die Flasche an, ist alles komplett Plastik. Wenn man dann diese Pots aufmacht, man reißt ein Tütchen auf, dann sind die nochmal verpackt in Plastik, dann sind die natürlich auch Aroma verschlossen in so einem Plastikding. Auf den ersten Blick könnte man meinen, oh weia, das ist ja total viel Plastik und so weiter. Ihr habt aber auch einen eigenen Reiter Nachhaltigkeit auf eurer Seite. Wie wichtig war euch das Thema? Wie seid ihr da rangegangen, dass man eben diesen Eindruck vielleicht auch irgendwie entkräftet?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Also ich meine, fairerweise muss man sagen, die Bachelorarbeit oder diese Idee ist entstanden schon mit dem Hauptfokus auf gesunden Konsum. Aber als wir das Produkt konzipiert haben, haben wir uns natürlich da auch viel Gedanken gemacht. Und am Schluss haben wir ein Produkt entwickelt, das sehr effizient ist. Also wir haben, klar, wir nutzen die Plastikpots. Ist nicht optimal, es ist leider aromatechnisch noch nicht anders möglich. Mhm. Aber sie aromatisieren mindestens 5 Liter Wasser. Und wenn man das dann gegenüberstellt, also gegenüber anderen Getränken mit Geschmack stellt, stellt man fest, dass wir sehr viel weniger Plastik benötigen.
Weil die Flasche ja quasi wiederverwendet wird, ja. Im Vergleich zu Plastikflaschen, die man kauft, ja.
Genau. Im Gegensatz zu mindestens 5 bis 10 PET-Einwegflaschen. Genau. Aber nichtsdestotrotz kann man dann natürlich in diesem Bereich sich immer weiter verbessern. Da sind wir auch dran, gerade an der Verpackung und hoffen, dass es auch irgendwann Material geben wird, das unsere Aromen konservieren kann sozusagen und gleichzeitig aber vielleicht kompostierbar ist oder ähnliches.
Also ja, Beispiel, dass jetzt die Ringe aus einem komplett kompostierbaren Material wären und innen drin ist dann so ein Schwämmchen, hast du schon gesagt, gell?
Genau, innen drinnen ist so eine Art Schwämmchen, so kann man sich das vorstellen und darauf wird dann das Aroma geträufelt. Das ist ein natürliches Aroma, das bedeutet, das Aroma wird aus Pflanzen gewonnen. Und es wird dann in flüssiger Form quasi da drauf getropft.
Dann war der Webshop, ihr habt eure Strategie darauf gestellt. Ich kann mir vorstellen, dass dann vor allem auch die Themen Marketing, Influencer ansprechen, überhaupt PR zu machen bei so einem neuen Produkt erstmal gut funktioniert. Also gerade PR funktioniert ja bei Artikeln, bei Produkten, die nagelneu sind oder irgendwie eine Innovation mitbringen, sehr gut. Magst du da mal so ein bisschen erzählen? Was hat da besonders gut funktioniert? Was hat vielleicht weniger funktioniert, was ihr dann eingestellt habt?
Ja, also als wir angefangen haben, haben wir uns ganz viel Gedanken gemacht, wie können wir das Produkt erklären? Weil auf den ersten Blick sieht das erstmal aus wie eine Trinkflasche. Das heißt, die Leute, wenn sie dem nicht genug Aufmerksamkeit schenken, vor allem in einem Umfeld wie einem Supermarkt, was ich ja am Anfang erklärt habe, setzen sich die Leute nicht unbedingt damit auseinander. Das heißt, wir haben Marketing-Channels gewählt, wo wir genug, wo wir eine Plattform hatten, um das Produkt zu erklären. Das haben wir einmal viel über Influencer-Marketing gemacht, aber auch zum Beispiel PR. PR war natürlich ein super Kanal, weil am Anfang, wenn du wenig Kohle hast, dann ist es sehr dankbar, weil du natürlich dafür nichts zahlst. Und wir hatten das große Glück, so wie du gesagt hast, wir haben ein sehr innovatives Produkt und die Leute finden es faszinierend. Also finden es faszinierend, wie unsere Geschmackswahrnehmung funktioniert, würden es gerne ausprobieren und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben wir halt Pressemitteilungen rausgeschickt und gehofft, dass Journalisten sich dafür interessieren. Und das war auch so. Es war lustigerweise schon, das Interesse bestand schon, bevor wir überhaupt auf dem Markt waren. Also wir haben einen Galileo-Beitrag zum Beispiel gehabt, bevor wir, ich glaube, mit noch uralt Prototypen, also die waren wirklich jenseits von Gut und Böse. Aber hat uns wahnsinnig viel gebracht. Also auch ganz viele haben danach gesagt, ach, ich habe von euch das erste Mal auf Galileo erfahren.
Ja, der passt aber auch perfekt hin.
Ja. Ja, genau.
Aber ich bin ja selber auch Journalist, also ich kann das auch nur bestätigen. Man freut sich total über gute Geschichten. Und Innovation, Produkte, die irgendwas Neues machen, sind halt per se erstmal schon mal eine Story, über die man reden und erzählen kann. Aber man muss nicht unbedingt immer eine Weltinnovation haben, man muss es halt nur entsprechend gut verpacken in der Story. Also das funktioniert schon. Wenn man das gut kann, eine gute PR-Abteilung hat, kann man da schon auch, glaube ich, viele Artikel landen, definitiv. Genau, Influencer-Marketing, die waren wahrscheinlich auch sehr erfreut darüber. Ich stelle mir gerade vor, so Streamer, Streamerinnen, die vor dem Bildschirm sitzen und sowieso irgendwie immer eine Wasserflasche brauchen und dann einfach auch noch so mit so einem Gimmick dazu, die habt ihr wahrscheinlich auch schnell und gut erreicht, oder?
Ja, also das Interesse hat auf jeden Fall bestanden. Viele sind mal ganz unterschiedlich. Am Anfang erreichst du vielleicht die Leute, die die Ersten sein wollen, die neue Produkte vorstellen. Später sind es dann vielleicht, haben wir Influencer erreicht, die halt sehr viel im Bereich Gesundheit gemacht haben, publiziert haben. Also sehr, sehr, gibt da auch ein bisschen unterschiedliche Phasen und natürlich auch unterschiedliche Größenordnungen. Aber es ist auf jeden Fall ein Kanal, der super für uns funktioniert. Mittlerweile ist es so, wir haben das dann auch, wir haben so einen Multi-Channel-Mix aufgebaut, weil wir uns nicht abhängig machen wollten von einem Kanal. Wir haben dann auch begonnen, YouTube-Werbung zu machen. Das ist mittlerweile ein Drittel unseres Marketing-Mixes. Sozusagen ein anderes Drittel sind eben die Performance-Ads, also Paid Social und SEA. Und das andere Drittel macht unser Influencer-Marketing aus.
Ja, also ich habe vor dem Podcast natürlich, ich meine, es ist immer ein bisschen verzerrt, weil wenn ich natürlich recherchiere für einen Podcast, dann ist man natürlich auch auf der Seite und dann kriegt man natürlich auch sehr viel Werbung dann ausgespielt, wenn man mal auf der Webseite war durch die Cookies, klar. Aber auch davor habe ich schon ganz oft euer Produkt auf YouTube und Co. gesehen. Also ihr wart da schon sehr präsent. Also ihr habt auch schon es geschafft, würde ich sagen, so eine Marke zu etablieren, oder? Dass man mit dem Begriff jetzt auch schon mit dem Produktnamen irgendwie eine Assoziation hat. Und das ist ja auch eine sehr schwere Hürde, die man meistern muss, eine Marke zu etablieren.
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Vor allem ist es so abstrakt. Also wir hatten lange, auch da am Anfang, war das irgendwie so, ja, Trial and Error, unsere Strategie. Wir hatten, ich sag mal, ein paar Hypothesen aufgestellt, welche Zielgruppe für uns relevant wäre, etc., etc. Das waren aber sehr breite Hypothesen. Also wir haben gesagt, ja, okay, die Leute sind leben gesundheitsbewusst, interessieren sich für innovative Produkte, bla bla bla. Und hatten dann auch eine relativ große Altersrange irgendwie aufgezogen. Dadurch aber auch vor allem, weil wir eben im Offline-Handel viel vertreten waren. Und da kann, also ich meine, da geht ja jeder rein. Also das heißt, wir haben uns gedacht, okay, wir müssen attraktiv sein für die 18-Jährige, die da mit ihren Freundinnen durch den Supermarkt marschiert und gerade Schule schwänzt. Und wir müssen für Erna Müller aus Hinterdupfing, die vielleicht schon 60 plus ist, attraktiv sein und verständlich sein. Das ist natürlich schwer, weil am Schluss wirst du weder der einen noch der anderen Zielgruppe gerecht. Und dann, als wir unsere Strategie verändert haben und gesagt haben, unsere Prio ist der Webshop, wir sind eine Digital First Company, haben wir auch unsere Zielgruppe sehr stark spezifiziert. Also dann sind wir auf eine sehr viel jüngere Zielgruppe gegangen, die Gen Z, und haben darauf unser neues Branding angepasst. Und damit haben wir natürlich, also wir haben sehr aufmerksamkeitsstarke Farben gewählt, wir haben unsere Bildsprache und so weiter drauf angewandt. Und wir haben uns auch, also man spricht bei, wenn man eine Marke aufbaut, von unterschiedlichen Archetypen, nach denen man sich richten kann. Und wir haben uns den Rebel Innovator, das ist eine Mischung aus zwei Archetypen, gewählt. Einmal, weil unser Produkt natürlich extrem innovativ ist, aber auch einen gewissen rebellischen Charakter hat, weil es, ich sag mal, also ganz anders gedacht ist. Und das so haben wir, oder da haben wir erste Schritte gemacht, da können wir sicher noch stärker werden. Das haben wir in unseren Werbeformaten auch eingebaut. Und das ist was tatsächlich, was gut ankommt. Also wir merken auch, unsere größte Käufergruppe ist mittlerweile zwischen 20 und 25 Jahren. Also wir treffen die auf jeden Fall. Und mittlerweile wird die Zielgruppe, also unsere Käufergruppe immer kleiner, jünger, Entschuldigung, kleiner wahrscheinlich auch. unsere Käufergruppe wird immer jünger. Und das können wir nicht so gut messen, aber das bekommen wir viel mit.
Aber messen ist ein gutes Stichwort, weil durch eure neue Ausrichtung konntet ihr dadurch, dass ihr Digital First seid und Shopify nutzt und so, und die ganzen Daten ja auch wirklich ablesen. Das wäre im Handel ja deutlich schwieriger gewesen, zu erfahren, wer denn wirklich eure Käuferinnen sind.
Genau, das war, vielleicht, das habe ich auch vorher ausgelassen, das war auch einer der Hauptgründe, weswegen wir das gemacht haben. Weil im Handel gibst du natürlich sehr viel Kontrolle ab. Also sowohl über die Positionierung deiner Marke, als auch über den Preis, als auch über eben die Daten, weil die werden natürlich nicht gemessen. Und das können wir über unseren Webshop natürlich deutlich besser machen. Und das ist wahnsinnig wichtig, um immer wieder sich zu hinterfragen, ob man gerade die richtige Ansprache hat, zu merken, wenn sich was verändert, und so weiter und so fort.
Ich würde noch gerne mal einen Schritt nochmal zurückgehen zu dem Punkt, wo ihr dann eure ersten Startup-Kits sozusagen verkauft habt. Da wart ihr ja noch ein relativ kleines Team, dann aber schon mit Seed-Investment und der Launch war dann erfolgreich. Wie waren dann so eure weiteren Schritte vom Wachstum her? Also wie schnell seid ihr dann wie groß geworden? Was waren dann die nächsten Milestones, die ihr dann erreicht habt?
Also wir haben zu viert gegründet, beziehungsweise eigentlich zu fünft, weil der Simon relativ kurz danach dazu kam. Das heißt, wir waren Ende 2018 waren wir zu fünft. Ich glaube, zu Markteintritt, das war dann Mitte 2019, waren wir zu zehnt oder so. Ende 2019 waren wir dann 30 Leute. Ende 2020 waren wir 80 Leute und mittlerweile sind wir über 160 Leute.
Nicht schlecht.
Ja.
Ganz schöner völlig, Sprint hingelegt.
Ja, völlig crazy.
Was hat es mit euch GründerInnen gemacht? Also so, man hat ja dann auf einmal auch so viel Verantwortung, nicht nur für sich selbst und für zwei, drei Leute, mit denen man das zusammen macht. Und dann dieses Startup-Gefühl und jetzt auf einmal von so einem riesigen Unternehmen mit so vielen Menschen, die davon alle leben müssen. Wie seid ihr damit umgegangen oder du im Speziellen?
Ja, auch, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, wo man sich der Veränderung bewusst wird. Das verschwimmt so ein bisschen im Alltagsgeschäft, weil du hast wahnsinnig viel zu tun. Und klar, du bekommst immer wieder neue Teammitglieder und so weiter und so fort. Aber die ist in dem Moment diese Wahnsinnsgeschwindigkeit und dieser Wahnsinnsfortschritt vielleicht weniger bewusst. Aber immer wenn du dann, Finanzierungsrunden sind so typische Beispiele, oder wenn du gewisse Grenzen oder irgendwie Marken überschreitest, dann denkst du, what? Das war ja irgendwie vor 2 Monaten waren wir einfach noch 40 Leute weniger. Das ist, da bekommt man kurz immer Angst und denkt sich, oh Gott, es wächst und wächst und wo soll das noch alles hingehen? Und gleichzeitig ist es natürlich wahnsinnig schön und man ist stolz drauf. Aber wir haben uns als Gründerteam, wie gesagt, also wir sind ja alle eigentlich direkt aus der Uni in diese Unternehmung geschlittert. Keiner von uns hatte das hier geplant, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also wir waren nie das Team, das irgendwie immer gründen wollte und nur nach der passenden Idee gesucht hat, sondern es war eigentlich andersrum. Wir hatten eine Idee und dachten, daraus könnte man echt was machen. Aber nicht, weil wir unbedingt aufs Gründen total Bock hatten, sondern vor allem, weil wir dieses Produkt irgendwie verwirklichen wollten. Und dann war es aber natürlich, waren wir schon auch ein recht großes Gründerteam und sehr unterschiedlich. Also wir sind alle sehr unterschiedliche Charaktere, haben ganz unterschiedliche Backgrounds, auch ich und Tim zum Beispiel. Also wir sind beide Produktdesigner, aber der Tim ist, würde ich behaupten, eher so der Tüftler, der aus einer sehr technischen Richtung kommt, weil der auch davor, der hat Uhrmachermeister gemacht. Und ich würde mich als eher klassische Designerin, klassischen Kreativkopf bezeichnen. Also auch da hatten wir schon ganz unterschiedliche Meinungen zu Themen und so weiter und so fort. Das heißt, es war nie einfach. Man hat immer viel diskutiert, aber ich glaube, es hat uns, vor allem jetzt bringt es uns wahnsinnig viel, dass wir eben im Gründerteam schon ganz unterschiedliche Expertisen, ganz unterschiedliche Meinungen und so weiter haben. Aber wir waren dann auch irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir bräuchten eigentlich noch jemand, der mehr Erfahrung hat als wir. Und dafür haben wir uns dann noch einen weiteren Geschäftsführer reingeholt, den Christian Haut. Der war davor CMO bei Freeletics, hat aber auch selber schon mal ein Unternehmen gegründet, so ein Marktplatz für die Schweiz, und hatte wahnsinnig viel Erfahrung, damit Unternehmen in diesem Wachstumsprozess zu begleiten. Und der hat sehr viel Struktur auch mitgebracht. Und vor allem war das nochmal, ich sag mal, eine neutrale Instanz, die dann vielleicht am Schluss des, wie sagt man, Züngelchen in der Waage oder wie heißt das, war, wenn wir halt in Diskussionen waren und uns nicht einig geworden sind. Mhm. Und das hat nochmal sehr viel Speed gebracht. Und genau, dementsprechend, jeder hat mittlerweile so seine Abteilungen. Wir sind, das ist unser großes Glück, würde ich behaupten, weil nicht einer von uns, ich weiß nicht, das Marketing-Department und das Finanz-Department führen muss, weil da wisst ihr gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das Leute machen. Also ehrlich gesagt, ist mir immer ein Rätsel, wenn Gründerteams von zwei Leuten oder wenn nur eine Person gründet, ich weiß gar nicht, wie die das
schaffen.
Man muss
schon alles machen, genau.
Ich verstehe es nicht wirklich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir sind alle sehr, sehr viel am Arbeiten. Ja, also ich glaube, es ist ein Wahnsinnsvorteil, dass wir so viele im Gründerteam sind und ja, man wächst mit seinen Herausforderungen, würde ich mal einfach so sagen.
Ja, aber es klingt sehr, sehr organisch trotzdem, trotz dieses Speeds, was ihr da gemacht habt oder dass ihr auch die richtigen Entscheidungen getroffen habt, wie jetzt zum Beispiel diesen Geschäftsführer da dazu zu holen, der sich dann auch mehr um die Organisation kümmert, weil also ich aus eigener Erfahrung, weil ich ja auch schon mal gegründet habe, so dieses, ich fand es immer so schwierig, dass man, während man in diesem fahrenden Schnellzug sitzt, nicht nur im Unternehmen arbeitet, sondern ja auch immer am Unternehmen arbeiten muss, dass man immer diese Außensicht ja auch irgendwie einnehmen muss und das hat sicherlich geholfen, dass ihr da ein großes Startteam auch wart.
Ja, ich glaube, der Janis bezeichnet es immer als unsere größte Stärke und Schwäche zeitgleich, dass wir so divers sind. Aber ich glaube, eine große weitere Eigenschaft von jedem von uns ist, dass keiner von uns so arrogant vielleicht in Anführungszeichen ist, zu behaupten, er kann alles und kann es immer besser als andere. Also wir wussten immer sehr genau, wann wir unsere Grenzen persönlich erreichen und wo wir uns Leute dazu holen mussten. Und das ist auch, glaube ich, ein Riesenpunkt bei uns mittlerweile, dass wir sehr viele Experten auch mittlerweile angestellt haben. Und denen muss man auch gewisse Freiheiten einräumen und die Entscheidungsgewalt für ihre Bereiche geben. Das ist nicht immer einfach. Tatsächlich, ich meine, das ist natürlich immer noch unser Baby und da Entscheidungen abzugeben, fällt keinem leicht, aber es ist absolut notwendig.
Ja. Er ist eine wichtige Erkenntnis. Absolut, absolut.
Yeah.
Das Abgeben können ist, glaube ich, mit das Schwerste als Gründer, Gründerin.
Ja.
Gib uns auch noch einen kleinen Ausblick so zum Ende hin. Wie geht's denn weiter bei euch? Was sind denn so eure Pläne und Zukunftsvisionen?
Ja, wir sind gerade stark am Expandieren. Also wir sind 2020 sind wir nach Frankreich, in die Niederlande, Belgien gegangen. Wir sind jetzt dieses Jahr noch in die Schweiz und UK expandiert. Da werden jetzt aber weitere europäische Länder noch folgen. Und wir sind gerade in der Vorbereitung für den großen Sprung über den Teich. Also wir wollen in die USA expandieren. Ja, das kann aber alles noch länger dauern. Das ist noch ungewiss, wann und wie. Und gleichzeitig sind wir natürlich kontinuierlich an der Produktentwicklung. Also wir werden bis Ende dieses Jahres, werden wir 22 Flavor in unserem Portfolio haben, die auch in der Entwicklung gar nicht so niederkomplex sind. Also das ist auch, zieht viel, viel Energie im Entwicklungsteam. Und aber natürlich sind wir auch an der Hardware dran. Also da geht es um neue Materialien, neue Farben. Aber da wird es sicher auch darüber hinaus Weiterentwicklungen geben. Da bin ich ja auch dafür zuständig. Und dann sind wir natürlich kontinuierlich neue Strukturen, neue Prozesse bauen und implementieren, die sehr stark mit unserem Wachstum zusammenhängen. Ja.
Sehr schön. Also wir werden euch in einem Jahr oder in zwei auf jeden Fall nochmal kontaktieren. Wir machen immer gerne hier so kleine so Follow-up-Folgen. Dann können wir nochmal drauf gucken, wie sich das bei euch entwickelt hat. Aber ich bin da guter Dinge. Das klingt sehr, sehr gut, was ihr da macht. Das Produkt ist klasse. Und von daher freue ich mich auf weitere Geschichten von euch. Und ein gutes Näschen weiterhin.
Ja, sehr schön. Das habe ich noch nicht gehört. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir irgendwann euch von gleichbleibenden Erfolg berichten können.
Sehr schön. Dann vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war super aufschlussreich und inspirierend. Ich hoffe für euch da draußen auch. Und wenn ihr jetzt dachtet, okay, so eine Trinkflasche brauche ich dringend, air-up.com, da findet ihr dann auf jeden Fall die Trinkflasche mit den Pots. Vielen lieben Dank, Lena, und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Das war's schon wieder mit unserem Gespräch für diese Woche. Wir sind natürlich nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen interessanten Geschichte. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns helfen, indem ihr eine positive Rezension und eine Sternewertung bei Apple Music hinterlassen könntet oder natürlich auch bei Spotify und wo ihr sonst den Podcast hört. Und wenn auch ihr eine zündende Idee habt für einen Online-Shop, dann schaut vorbei auf shopify.de/podcast. Dort haben wir ein exklusives E-Book für euch zusammengestellt mit allen wichtigen Infos, wie ihr euren eigenen Shop aufmachen könnt. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.